Nichts ist den Druiden, so nennen sie ihre Magier, heiliger als die Mistel und der Baum, auf dem sie wächst, sofern es nur eine Eiche ist. Sie bezeichnen die Mistel mit einem Wort ihrer Sprache als Allheiler. Nachdem man das Opfer und das Festmahl unter dem Baum feierlich vorbereitet hat, führen sie zwei Stiere von weißer Farbe herbei, deren Hörner dann zum ersten Mal bekränzt werden dürfen. Ein Priester in weißem Gewand steigt auf den Baum und schneidet die Mistel mit einer goldenen Sichel ab.
So beschrieb im 1. Jahrhundert der römische Gelehrte Plinius die keltischen Druiden. Und so denken wir uns sie noch heute. Im wallenden weißen Gewand, eine goldene Sichel in der einen Hand, ein Mistelzweig in der anderen. Mysteriös, bärtig, weise. Aber wer genau waren die Druiden und was stellten sie an mit den bekränzten Stieren und mit der Mistel? Die Antwort, oder eher eine Antwort, hat Bernhard Meyer, Professor für allgemeine Religionswissenschaft und europäische Religionsgeschichte an der Universität Tübingen.
Ja, die Druiden, kann man sagen, waren die Priester der antiken Kelten, wobei man natürlich immer gleich dazu sagen muss, dass Priester ganz verschiedene Dinge meinen kann. Und das waren also keine Priester, etwa im Sinn der katholischen Kirche, aber eben eine bestimmte Gruppe von Leuten, die für den Kult, für den Götterkult zuständig war.
Als Kelten bezeichnete man in der Antike die, aus Sicht der Griechen und Römer, barbarischen Bewohner des nördlichen und westlichen Europas, die Gallier im heutigen Frankreich und die Kelt-Iberer auf der Iberischen Halbinsel. Gelegentlich zählte man auch die Einwohner Germaniens mit dazu. Auch in Kleinasien, in der heutigen Türkei, gab es Kelten. Die Galater, die dort im dritten vorchristlichen Jahrhundert eingewandert waren und sich niedergelassen hatten. Ob alle keltischen Völker ihre Druiden hatten, wissen wir nicht, denn die Kelten haben keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen. Nur ein paar kurze Inschriften auf Grab- oder Weihesteinen gibt es und die stammen aus der Zeit nach der Romanisierung. So sind wir auf das Zeugnis außenstehender Beobachter angewiesen, berichtet Bernhard Meyer.
Wir haben im Grunde nur diese antiken Texte, das heißt, wir wissen nicht, ob das, was in diesen Texten über die Druiden steht, ob das wirklich die Realität wiedergibt oder nur einen ganz bestimmten Blickwinkel. Es gibt keine Zeugnisse der Druiden selber, es gibt auch keine Selbstzeugnisse, keine Texte von Druiden für Druiden, sondern wir haben immer nur, was Griechen und Römer über die Druiden erzählen.
Insgesamt haben wir Informationen aus der Feder von fast 30 griechischen und römischen Autoren. Das klingt viel, doch in manchen Fällen haben sich nur ein paar Sätze erhalten. Und teilweise sind die Informationen durchaus widersprüchlich. Unser Wissen über die Druiden ist bruchstückhaft. Aber genau diese Rätselhaftigkeit macht einen großen Teil der Faszination aus. Selbst eine so detaillierte Passage wie die des Plinius, der über das Ritual der Mistelernte berichtet, bleibt letztlich unerklärt.
Das ist eine ganz interessante Beschreibung. Interessant auch deswegen, weil das ist die einzige ausführliche Beschreibung von so einem Druidenritual, die wir überhaupt haben. Also es gibt keine andere Beschreibung, die ähnlich ausführlich wäre in der gesamten antiken Literatur, soweit sich die erhalten hat. Das Problem bei dieser Beschreibung ist, Plinius der Ältere hat diese Beschreibung sicherlich von einem anderen Autor übernommen, ohne den zu nennen, mit Namen, und wir wissen also nicht, wo er diese Beschreibung eigentlich her hat. Das heißt, wir können die weder räumlich noch zeitlich näher einordnen.
Plinius fasste seine Naturgeschichte in den 60er und 70er Jahren des 1. Jahrhunderts nach Christus ab. Doch seit mindestens der Jahrhundertmitte war den Druiden im Römischen Reich die Religionsausübung verboten. Schon seit Beginn des Jahrhunderts waren sie Restriktionen unterworfen gewesen. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass Plinius selber Augenzeuge des Rituals war. Nur von Weitem sehen wir den Druiden auf seiner Waldlichtung stehen, die Sichel blinkt kurz und golden, ein Ochse muht, eine Eiche raschelt. Und schon ziehen sich die Nebelschleier wieder zusammen und wir stehen im Dunkel unseres Unwissens 2000 Jahre weit weg. Ist es möglich, das Dunkel zumindest ein wenig zu erhellen? Zu den ausführlichsten Schriften über die Gallier und ihre Druiden zählen die Feldzugsberichte aus dem Gallischen Krieg von Julius Caesar. Er berichtet über die Aufgaben der Druiden.
Sie gestalten den Götterkult, besorgen die öffentlichen und die privaten Opfer und legen die religiösen Vorschriften aus. Viel disputieren sie über die Gestirne und ihren Lauf, die Größe der Welt und der Erde, die Natur der Dinge und das Walten und die Macht der unsterblichen Götter und geben das dann an die Jugend weiter.
Die Druiden, die Cäsar beschreibt, sind Priester, aber sie sind auch Gelehrte oder, um es antik auszudrücken, Philosophen. Cäsar verbrachte fast 10 Jahre auf Feldzügen in Gallien. Er kannte also die gallische Kultur und die Druiden aus eigener Anschauung. Man könnte ihn daher als besonders zuverlässigen Gewehrsmann sehen. Und manche Fachleute tun das auch. So Miranda Althouse Green, Professorin für Archäologie von der Universität Cardiff in Wales. Wir treffen uns am Rande einer Konferenz in einem Café.
Die Druiden scheinen Cäsar sehr beeindruckt zu haben. Und dabei ist er ein objektiver, ein kühler und distanzierter Beobachter, der nicht zu irgendwelchen Fantastereien neigt. Cäsar war fast ein Jahrzehnt in Gallien. Er kannte sich aus. Diese Informationen musste er dann nur so verpacken, dass sie vom Senat in Rom verstanden wurden. Die Feldzugsberichte waren ja für den Senat bestimmt.
Da liegt allerdings der Hase im Pfeffer. Denn Cäsars Feldzugsberichte waren durchaus keine neutralen Dokumente. Cäsar war in Rom hoch verschuldet. Er spekulierte darauf, in Gallien so reiche Beute zu machen, dass er damit seine Schulden abbezahlen konnte. Vom Senat hatte er kein Mandat für einen jahrelangen Eroberungszug. Er musste hoffen, die Senatoren durch seine Berichte von der Front umstimmen zu können. Diese sind daher mit Vorsicht zu genießen, meint Bernhard Meyer von der Universität Tübingen.
Alles, was er über die Druiden schreibt, steht ja nicht in seinem eigentlichen Feldzugsbericht. Da kommen Druiden überhaupt nicht vor. Sondern alles, was er schreibt über die Druiden, steht in diesem sogenannten ethnografischen Exkurs im 6. Buch. Das ist also eine Reihe von Kapiteln, wo er die Erzählung der Feldzugsberichte unterbricht, um etwas allgemein über Kelten und Germanen zu sagen. Und das Problem bei Cäsar ist ganz speziell, dass man nicht weiß, ob er seine Angaben über die Druiden in eine ganz bestimmte Richtung frisiert hat, um eine bestimmte propagandistische Absicht hervorzuheben.
Vor Cäsar hatten die Römer zwischen Kelten und Germanen keinen nennenswerten Unterschied gemacht. Beide galten als nördliche Barbaren, die statt zivilisiertem Wein unkultiviertes Bier tranken, die hochgewachsen, blond, wild und kriegerisch waren. Cäsar aber schildert plötzlich recht zivilisierte Gallier, die nicht nur Wein mögen, sondern auch gelehrte Philosophenpriester haben. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass Cäsar mit dieser Darstellung dem Senat suggerieren wollte, dass Gallien die Eroberung wert sei. Dass die Gallier, anders als die ungeschlachten Germanen, gar nicht so anders als Griechen oder Römer waren. Der Nebel um die Druiden lichtet sich nicht. Oder vielleicht doch? Immerhin berichtet auch Cäsars Zeitgenosse, der griechische Geschichtsschreiber Diodor von Sizilien, ganz ähnliche Dinge wie Cäsar über die Gallier.
Es ist Sitte bei ihnen, kein Opfer ohne einen Philosophen zu vollziehen, denn sie sagen, man müsse den Göttern Dankopfer darbringen mit Hilfe von Personen, die des göttlichen Wesens kundig seien und gleichsam dieselbe Sprache sprechen, und mit deren Hilfe, so glauben sie, müsse man auch die guten Dinge erbitten.
Auch Diodor bezeichnete also die Druiden als Priester und als Philosophen, als Menschen also, die Weisheit suchen und Weisheit lehren. Eine ähnliche Beschreibung findet sich auch bei dem Geographen Strabon, der um die Zeitenwende lebte. Die Druiden waren demnach hoch geachtet und in der Gesellschaft den hohen Adligen gleichgestellt. Sie waren moralische und rechtliche Instanzen, die als Schiedsrichter in Streitfragen angerufen wurden und letztgültige Entscheidungen trafen, denen sich alle unterwarfen. Im Unterschied zu den Römern, so berichten mehrere Autoren übereinstimmend, glaubten die Druiden an die Seelenwanderung. Der Dichter Lucan drückte dies besonders poetisch aus.
Es beherrscht doch derselbe Geist den Körper in einer anderen Weltregion. Und der Tod ist, wenn das wahr ist, was sie singen, die Mitte eines langen Lebens.
Die Archäologin Miranda Althouse Green hat sich eingehend mit den Druiden beschäftigt. Durch den anthropologischen Vergleich mit anderen Völkern und Kulturen versucht sie, unser fragmentarisches Bild zu ergänzen. Sie sieht die Druiden als hohe spirituelle Autoritäten.
Sie waren so viel mehr als nur Spezialisten fürs Religiöse. Ihre Macht erstreckte sich auf die Rechtsprechung und die Naturwissenschaften, und sie gaben dieses Wissen weiter. Sie waren in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen aktiv. Sie bewahrten die mündliche Überlieferung. Das heißt, in ihren Händen lagen die Identität und das Gedächtnis der Gemeinschaft. Sie waren das Bindeglied zu den Vorfahren.
Eine mögliche etymologische Herleitung des Wortes Druide ist der keltische Wortstamm Drui, was so viel wie der Hochweise bedeutet. Das würde darauf hindeuten, dass die Druiden die Herren über vielerlei Wissen waren. Über die Natur und die Wissenschaften, die Gesetze und die Religion und auch über Dinge, die jenseits des Greifbaren lagen. Übernatürliches und Spirituelles. Dazu passt auch, was Cäsar berichtet.
Wie es heißt, lernen die Druiden eine große Zahl von Versen auswendig. Daher bleiben manche 20 Jahre in der Lehre. Ihr Wissen aufzuschreiben halten sie für frevelhaft, obwohl sie in fast allen übrigen Angelegenheiten die griechische Schrift benutzen. Zum einen wollen sie nicht, dass ihre Lehre sich im Volk verbreite, zum anderen sollen die Schüler nicht, im Vertrauen auf Geschriebenes, weniger das Gedächtnis üben.
Es ist schwierig, sich nicht von diesem Bild verführen zu lassen. Man sieht sie ja förmlich vor sich, die alten, weißbärtigen Druiden im weißen Gewand, die jungen, lernbegierigen Schüler, die beim Auswendiglernen eifrig Verse vor sich hin murmeln. Die Druiden als Hüter und Bewahrer geheimen Wissens, das nur vom Lehrer an den Schüler weitergegeben wird und die breite Masse des unwissenden Volkes ausschließt. Ganz ähnlich schildert auch der griechische Philosoph und Historiker Poseidonius im frühen ersten vorchristlichen Jahrhundert die Druiden, die er als Philosophen der Kelten bezeichnete. Nun denn, denkt man sich, dann wird es doch wohl so gewesen sein, ganz bestimmt. Oder doch nicht? Genau darin liegt das Problem. Mit absoluter Sicherheit können wir über die Druiden nur sehr wenig sagen. Wir sind auf die Interpretation von Schriftquellen angewiesen, die von Außenstehenden verfasst wurden. Wir müssen uns entscheiden. Glauben wir den klassischen Autoren oder genießen wir ihr Urteil mit Vorsicht? Für beides lassen sich gute Gründe anführen. Die Fachwelt zerfällt in die Skeptiker, die prinzipiell fast alles anzweifeln, und in die Optimisten, die geneigt sind, den antiken Autoren zu glauben. Beweisen lässt sich nichts. Der Religionswissenschaftler Bernhard Meyer neigt eher dem skeptischen Lager zu, auch was die anschaulichen Schilderungen bei Cäsar und Poseidonius angeht.
Das hat beispielsweise auch zur Folge, dass man im Gefolge dieser antiken Texte immer davon ausgegangen ist, dass die Druiden ein großes Wissen tradiert haben. Wir wissen aber faktisch nicht, worin dieses Wissen wirklich bestanden hat und wie groß es denn wirklich war. Aber das geht beispielsweise ja auch so weit, dass man sich die Druiden gerne mit Vollbart vorstellt, eben weil die antiken Philosophen, wohlgemerkt die antiken Philosophen, eben einen Vollbart tragen, während Feldherren, Politiker wie Cäsar und Pompeius, die sind immer glatt rasiert. Sokrates hat einen Vollbart, Plato, Aristoteles haben alle Vollbärte. Und das ist dann wegen der Prägekraft dieser antiken Texte eben auch das Muster geworden, wie man sich einen Druiden vorstellt. Miraculix hat den Vollbart. Asterix und Obelix haben Schnurrbärte.
Tatsächlich berichtet Cäsar ausdrücklich, dass die Kelten bis auf einen Schnurrbart glatt rasiert waren. Die Statue des sogenannten sterbenden Galliers, der eigentlich ein Galater, also ein Kelte aus Kleinasien war, zeigt ebenfalls einen glatt rasierten, schnurrbärtigen Mann. Von vollbärtigen Druiden ist dagegen nirgendwo die Rede. Miraculix als griechischer Philosoph im keltischen Gewand? Na sowas. Immerhin gibt es außer schriftlichen Aufzeichnungen auch noch die Archäologie. Bei Ausgrabungen in Frankreich, Deutschland und Großbritannien sind in keltischen Tempelanlagen metallene Kopfreifen und Kultgegenstände gefunden worden. Keiner davon weist explizit auf Druiden hin. Eine einzige Inschrift enthält das Wort Dru. Sie mag auf einen Druiden hinweisen. Viel ist das nicht. Die Suche nach den Druiden ist ein Detektivspiel. Miranda Aldhouse Green hat keinen Zweifel daran, dass solche Fundstücke die Angaben der antiken Autoren bestätigen und darauf hindeuten, dass es in der gesamten keltischen Welt Druiden gab.
Es ist recht deutlich, dass es überall im eisenzeitlichen Europa Priester gab, die über eine gewisse Macht verfügten. Das müssen nicht alles unbedingt Druiden gewesen sein. Caesar spricht auch von niedrigeren Rängen, den sogenannten Sacerdotes, Unterpriester sozusagen. Laut Caesar wurde das Druidentum in Britannien erfunden und dann in Gallien eingeführt. Bei Plinius steht genau das Umgekehrte. Aber das ist eigentlich unwichtig. Wichtig ist die Tatsache, dass wir in Gallien ab etwa 300 vor Christus Druiden haben, wenn nicht schon früher, und ebenso in Britannien. Und da bestehen zahlreiche Verbindungen. Leute, die hin und her reisen, aber auch Geschichten, Kunst, Ideen. Das alles fließt und breitet sich aus.
Die Abwesenheit von Funden und Inschriften könnte immerhin Autoren wie Caesar bestätigen, die ausdrücklich darauf hinwiesen, dass die Druiden ihr Wissen nur mündlich weitergaben und es niemals schriftlich festhielten. Waren die Druiden also tatsächlich weise und gelehrte Männer, keltische Philosophen? Vielleicht. Allerdings schildern mehrere antike Autoren übereinstimmend noch eine ganz andere Seite der Druiden. Sie sollen nicht nur Misteln abgeschnitten haben. So berichtet der Historiker Tacitus:
Sie hielten es für heiliges Recht, mit dem Blut der Gefangenen die Altäre zu besprengen und die Götter mittels menschlicher Eingeweide zu befragen.
Und ein anonymer Gelehrter ergänzte:
Der Gott Teutates wird von ihnen mit grausigem Blutopfer versöhnt. Und Taranis, der Lenker der Kriege und Oberster der himmlischen Götter, war es einst gewohnt, mit menschlichen Schädeln versöhnt zu werden, ist jetzt aber zufrieden mit solchen von Haustieren.
Die unerfreuliche Angewohnheit des Menschenopfers fanden die Römer so entsetzlich, dass Kaiser Claudius um die Mitte des 1. Jahrhunderts die Druiden grundsätzlich verbot. Es gibt Hinweise, dass die Druiden im antirömischen Widerstand in Gallien und in Britannien aktiv waren, und manche modernen Autoren vermuten, dass vielleicht darin eher der Grund für das Verbot liegt. Sind die Berichte über Menschenopfer am Ende nur römische Propaganda? Nicht ganz, sagt Bernhard Meyer.
Dass die Kelten Menschen geopfert hätten, wird von antiken Autoren sehr, sehr stark betont. Man muss da sicher Abstriche machen, insofern als das eben ein typisches Kennzeichen barbarischer Religiosität war und dass es deswegen sehr viel mehr betont wird als beispielsweise Sachopfer, die wahrscheinlich insgesamt doch sehr, sehr, sehr viel häufiger waren. Es gibt allerdings schon einige Belege für Menschenopfer jetzt aus der neueren Archäologie, die man nicht wegdiskutieren kann.
So haben Ausgrabungen in Gournay-sur-Aronde in Nordostfrankreich ein Heiligtum zutage gefördert, dessen Portal mit Menschen- und Tierschädeln geschmückt war. In einem weiteren Heiligtum in derselben Region wurde eine Opfergrube mit zahlreichen Menschen- und Tierknochen gefunden, jedoch keine Schädel. Ein letztes Mal erscheinen die Druiden in der Geschichte nicht mehr in Gallien, sondern in Britannien. Dort brach im Jahr 60 ein Aufstand gegen die römischen Eroberer aus. Besonders in den Randgebieten im Westen und Norden der Insel schwelte der Widerstand. 4 Legionen rückten gegen die Insel Mona, das heutige Anglesey, an der walisischen Küste vor. Der Historiker Tacitus berichtet:
Am Ufer stand die Schlachtenreihe des Gegners, Männer und Waffen dicht gedrängt, mit hin- und herlaufenden Frauen, die wie Furien im Totenkleid und mit aufgelöstem Haar Fackeln vor sich hertrugen, wobei ringsum Druiden mit zum Himmel erhobenen Händen schreckliche Flüche ausstießen. Dieser ungewohnte Anblick verwirrte die Soldaten so sehr, dass sie sich reglos und wie gelähmt der Verwundung aussetzten. Als jedoch der Feldherr sie ermutigte, gingen sie zum Angriff über, streckten die Entgegenkommenden nieder und drängten sie in das von ihnen selbst entzündete Feuer. Danach richtete man bei den Besiegten eine Garnison ein und fällte die einem grausamen Aberglauben geweihten heiligen Haine.
Und so endeten die Druiden und mit ihnen das Wissen, das sie im Kopf trugen. Allerdings ist man versucht, mit Asterix zu sagen: Alle Druiden? Nein. Denn erstaunlicherweise tauchen in den antiken Quellen auch noch in späteren Jahrhunderten immer wieder Hinweise auf Druiden auf, berichtet Miranda Aldhouse Green.
Sie sind offensichtlich unter den frühen Kaisern nicht völlig ausgelöscht worden. Irgendwie geht es da im Untergrund weiter. Und gelegentlich tauchen sie wieder auf. Meist in Krisenzeiten, wenn die Menschen sich von ihren neuen Göttern abwenden und zu den alten Göttern zurückkehren. Es tauchen immer wieder Hinweise auf Druiden auf.
Vielleicht die rätselhaftesten Hinweise sind die auf Druidinnen. Bislang waren Druiden in der antiken Literatur männlich gewesen. Tacitus berichtet beim Angriff der Römer auf die Insel Mona auch von Frauen, aber er bezeichnet sie nicht als Druidinnen. Doch in einer spätantiken Sammlung von Kaiserbiografien, der sogenannten Historia Augusta, wird vom Ende des Kaisers Severus Alexander berichtet.
Die Vorzeichen seines Todes waren die folgenden. Eine Druidin rief ihm auf dem Vormarsch in gallischer Sprache zu: Zieh hin, aber setze keine Hoffnung auf einen Sieg, noch Vertrauen in deine Soldaten.
In der Historia Augusta kommen noch weitere prophetische Druidinnen vor. Ein weiteres Rätsel. Vielleicht hatten sich in den Jahrhunderten im Untergrund die Druiden fortentwickelt und nahmen nun auch Frauen auf. Vielleicht hatte es immer schon Druidinnen gegeben, die antiken Quellen uns verschwiegen. Wir wissen es nicht, wie wir so vieles über die Druiden nicht wissen. Sie geben uns Rätsel auf, auch heute noch. Und deshalb sind sie auch heute noch immer so endlos faszinierend.
Sie hörten Druiden, die Herrscher der Weisheit, von Imogen Ria Herrat. Es sprachen Xenia Tilling, Stefan Merki und Hemma Michel. Ton und Technik Winfried Messmer. Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.